Ich bin Antonia Abatter-Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
The president, when America is punched, he punches back harder. That's why there will be 104% tariffs going into effect on China tonight at midnight.
Nicht nur die Sprecherin des Weißen Hauses, Caroline Levitt, gibt sich kämpferisch. US-Präsident Donald Trumps Handelskrieg eskaliert immer weiter. Nun führt nämlich auch China statt Gesprächen selbst Strafzölle ein. Europa versucht ja noch, Trump entgegenzukommen, aber kann das funktionieren? Welche Folgen die Zölle schon jetzt haben und wie sie sich womöglich schon bald auf unseren Alltag auswirken könnten, darum geht's heute. Erik Frey, du bist leitender Redakteur beim Standard und unser Experte für US- und Wirtschaftspolitik. Wir haben erst am Montag über Trumps Zölle gesprochen, doch jetzt ist schon wieder so viel passiert. Wie hat sich die Lage an den Börsen denn weiterentwickelt?
Ja, also der Montag war wirklich ein schwarzer Montag mit ganz, ganz massiven Kursverlusten auf allen Weltbörsen, dramatisch nicht nur in Asien und Europa, auch in den USA. Am Dienstag gab es eine kurzzeitige Erholung. Das ist auch sehr typisch, dass wenn es einige Tage sehr stark in die Tiefe rasselt, dass dann es gewisse Leute gibt, die sagen, jetzt möchte ich aber kaufen, vielleicht ist jetzt die Chance, und dass sich dann die Kurse wieder erholen. Dahinter war auch ein Gerücht oder eine Meldung sogar, die über die sozialen Medien gelaufen sind, dass Trump sich entschieden hat oder bereit ist, diese Zölle für 90 Tage auszusetzen. Nur hat das nicht gestimmt. Es wurde dementiert und dann ging es wieder bergab. Und während in Europa noch ein kleines Plus übrig geblieben ist, war es in den USA wieder ein Minus. Und was in den Finanzmärkten jetzt ganz besonders dramatisch ist, nicht nur die Aktienkurse, auch Kurse für amerikanische Staatsanleihen sind heute in den Keller gerasselt. Und das ist ungewöhnlich, weil normalerweise Investoren sehen das als einen sicheren Hafen, aber offenbar verlieren sie das Vertrauen in die amerikanische Wirtschaft. Und das kostet den amerikanischen Staat auch höhere Zinsen und ist für das ganze Land ein Alarmsignal. Und inzwischen ist etwas Neues passiert, denn Trump hat seinem größten Handelspartner, die Volksrepublik China, ganz besonders hohe Zölle angedroht, nämlich 34%. Und China hat daraufhin mit Vergeltungszöllen in der gleichen Höhe reagiert. Daraufhin Trump, kann man sagen, in seinem Zorn oder in seiner Entschlossenheit, hat gesagt, gut, dann kommen noch einmal 50% dazu. Und mit allen Zöllen, die es jetzt bereits auch vorher auf chinesische Produkte schon gab, steht China seit Mittwoch früh bei 104% Zöllen. Das bedeutet, chinesische Produkte, die sagen wir zu einem Preis von $30 in die USA kommen würden, würden noch einmal über $30 aufgeschlagen werden und wären damit höchstwahrscheinlich nicht mehr am Markt unterzubringen. Das ist, wenn man sich bedenkt, wie wichtig diese chinesische Wirtschaft, wie wichtig die Produkte, die aus China kommen, für die US-Wirtschaft sind, eigentlich ein dramatischer Schock. Und das hat die Börsen auch jetzt heute am Mittwoch weiter in den Keller hinuntergejagt, weil es keinerlei Anzeichen gibt, dass Trump hier bereit ist, von dieser harten Politik des Handelskrieges hier zurückzutreten.
Über China wollen wir dann gleich noch ganz ausführlich sprechen. Aber es gibt ja natürlich auch Europa, das von den Zöllen betroffen ist. Da kamen ja ganz andere Töne in Richtung der USA, nämlich eher in Richtung Beschwichtigung und Angebote. Wie sieht das genau aus?
Ja, also Europa will einerseits, hat schon auf die erste Welle von Zöllen differenziert reagiert. Ganz bestimmte Produkte, wo sie gedacht haben, die auch politisch besonders wirkungsvoll sind, zum Beispiel gewisse Wahlbezirke in den USA treffen, wo wichtige Kongressabgeordnete oder Staaten, wo Senatoren sind, dort Zölle einzusetzen, zum Beispiel gegen Harley-Davidson Motorräder, aber noch keine breiten Vergeltungen tatsächlich beschlossen. Und Europa versucht es andersrum, sagt, wir sind bereit, mit den USA zu verhandeln für zum Beispiel einen Abbau sämtlicher Zölle auf Industrieprodukte. Und das ist etwas, was ja auch Trumps sehr enger Berater Elon Musk ja auch schon gefordert hat, gesagt, machen wir doch eine Art von Freihandelszone zwischen USA und Europa, dann kann doch jeder zufrieden sein. Das war ja ein Projekt, das ja bereits vor 10 Jahren ja schon verhandelt wurde, nämlich TTIP, die transatlantische Freihandelszone. Allerdings die derzeit wichtigeren Berater in der Handelspolitik rund um Trump sagen, nein, das wollen wir auch nicht. Wir wollen nicht weniger Zölle, sondern wir wollen hohe Zölle. Und deswegen ist dieses europäische Angebot, hängt jetzt ein wenig in der Luft. Und das Problem ist auch, Trump fokussiert ja ganz stark auf die Handelsbilanz. Und die Zölle, die die Europäer auf amerikanische Produkte einheben, sind ja ohnehin nicht sehr hoch. Also auch wenn die jetzt auf Null gehen würden, würde das Handelsbilanzdefizit, das zwischen USA und EU besteht, auch nicht verschwinden. Also deswegen glaube ich nicht, dass das der Weg sein wird, aus dieser Krise herauszukommen, zumindest nicht kurzfristig. Und früher oder später wird sich dann die EU doch überlegen müssen, wie sie hier mit größerer Entschlossenheit, Härte gegen die USA mit neuen Zöllen oder auch anderen Maßnahmen vorgeht, um hier auch zumindest auch zu zeigen, dass man sich von Trump nicht einschüchtern lässt.
Man könnte also doch noch breitere Zölle einführen, aber was könnte man aus europäischer Sicht noch für Maßnahmen ergreifen?
Ja, also das, wo die USA verwundbar sind, ist bei der starken Marktpräsenz in Europa der großen Technologieunternehmen. Ob das jetzt Google ist oder Amazon ist oder Netflix. Und da ist schon seit langem im Gespräch oder wurde ja auch schon zum Teil eingeführt, nämlich eine Art von Digitalsteuern, dass man diese Unternehmen, die oft gar keine Steuern hier zahlen, weil sie hier ja physisch gar nicht präsent sind, sehr wohl hier mit Steuern belegt werden. Das wäre höchstwahrscheinlich aus Sicht der amerikanischen Regierung absolut genau das Gleiche wie Zölle. Und es kann gut sein, dass sie dann auch wieder Trump hier mit weiteren höheren Vergeltungszöllen reagieren würde. Möglich wäre auch, dass man es nicht über Zölle und nicht über Abgaben, sondern über gewisse Regulierungen macht, wo einfach die Möglichkeiten, dass die hier sich frei bewegen können, eingeschränkt werden. Und ich würde auch noch einen weiteren Aspekt nicht ganz außer Acht lassen. Und das sind die amerikanischen Staatsanleihen, die ja, weil die USA ja diese riesigen Defizite haben, sowohl im Budget als auch in der Leistungsbilanz, ständig auch weltweit verkauft werden müssen. Und die sind auch so eine Achillesferse. Und die Frage ist, ob nicht europäische Zentralbanken sagen könnten, naja, wir könnten uns ja von denen in einem gewissen Ausmaß auch trennen. Aber das ist derzeit noch nicht wirklich spruchreif.
China zögert da ja nicht und reagiert gleich mit ziemlicher Härte. Wie genau sah denn die chinesische Reaktion auf diese US-Zölle aus?
Ja, also auf die erste Welle der Zölle, als es um Stahl und Aluminium gibt, hat China noch relativ maßvoll reagiert. Aber als dann vergangene Woche die Ankündigung dieser breiten Zölle für alle kam und die Zölle für China mit diesen 34%, die ja auf die bestehenden Zölle noch aufgeschlagen wurden, die ja auch schon 20% sind, die verkündet wurden, hat offenbar die chinesische Führung gesagt, so, jetzt lassen wir es drauf ankommen, jetzt zeigen wir es ihnen. Und hat Zölle im gleichen Ausmaß auch sofort angekündigt und auch schon umgesetzt, woraufhin Trump wiederum noch einmal drauf eskaliert hat, 50% draufgesetzt hat. Und wie erwartet, hat China wieder auch drauf reagiert und ebenfalls weitere 50% an Strafzöllen für amerikanische Produkte verhängt. Damit verlangt China jetzt insgesamt 84%, was schon sehr, sehr hoch ist. Und es würde mich nicht überraschen, wenn Trump auch wieder dem entgegenschlägt und eine weitere Erhöhung ankündigt. Und da befinden sich jetzt die zwei größten Volkswirtschaften der Welt tatsächlich in einer Eskalation der gegenseitigen Zölle. Das kann man eindeutig als Handelskrieg bezeichnen, wo es auch nicht wirklich in Sicht ist, dass einer von den beiden Seiten hier nachgeben wird. Und so könnte theoretisch auch der Handel zwischen China und den USA innerhalb weniger Tage zum Stillstand kommen.
Hilf uns mal einzuordnen, wie fatal das denn wäre. Also wie sieht die Handelsbeziehung zwischen China und den USA derzeit aus?
Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Handelspartner. Nicht nur jetzt für fertige Produkte, wo man in den Supermarkt geht oder ins Kaufhaus und sagt Made in China. Nicht nur, was auch sehr wichtig ist, der ganze Online-Handel, wo sehr viele Amerikaner schon seit Jahren, genauso wie wir hier in Europa, über diese Plattformen billige chinesische Produkte kaufen. Auch das wurde jetzt eingeschränkt, nämlich die Zollfreiheit bis zu einem sehr hohen Betrag, bis zu $800, was wirklich sehr hoch war. Das wurde jetzt auch abgeschafft. Das kann man auch gut verstehen. Das größere Problem sind die Lieferketten. Wenn man sich zum Beispiel ein iPhone nimmt, das besteht ja aus Hunderten oder sogar mehr verschiedenen kleinen Elementen, von denen viele in aller Welt produziert werden und ein guter Teil in China, die immer wieder zwischen China und den USA und anderen Ländern auch hin und her geschickt werden, bis die einzelnen Teile tatsächlich zusammengefügt sind. Und am Ende, die fertige Produktion findet auch wiederum meistens auch in China statt. Also ein Produkt wie das iPhone, da gibt es jetzt diese Erwartungen, könnte statt, zuletzt waren es glaube ich etwas über $1,000 oder so, und könnte auf $3,000 steigen. Und andere Produkte, die einfach produziert werden, auch in den USA von amerikanischen Firmen, von amerikanischen Arbeitern, könnten überhaupt nicht mehr produziert werden, weil die Zulieferketten auseinanderbrechen, weil die Teile, die man benötigt, die verschiedenen Elemente einfach nicht mehr kommen, weil es sich ökonomisch nicht mehr rechnet. Also es ist nicht nur der Anteil der chinesischen Importe am amerikanischen Bruttoinlandsprodukt oder am amerikanischen Konsum, sondern es ist überhaupt darüber hinaus die ganze hohe Verflechtung dieser beiden Volkswirtschaften, so auch wie die Volkswirtschaften der USA und Europa. Also das kann auch alles sehr dramatische Folgen haben.
Nun sind Donald Trump und die chinesische Regierung ja gerade dabei, sich da mit ihren Zöllen immer weiter hoch zu pokern, könnte man fast meinen. Wie lang kann das denn noch so weitergehen?
Das wissen wir im Moment nicht. Es hat offenbar Xi Jinping, der chinesische Präsident, entschieden, dass er sich hier nicht auf Konzessionen, hier nicht darauf einlässt. Und ich glaube sogar, er sieht das möglicherweise als eine Chance, die Vormachtstellung der USA in der Weltwirtschaft und damit auch eine geopolitische Dominanz zu brechen. Etwas, was China ja schon seit Jahren vorhat und plant. Und das ist jetzt die Gelegenheit, die Trump den Chinesen bietet. Der Preis, den die Chinesen zahlen werden, ist hoch. Die chinesische Wirtschaft ist massiv abhängig von ihren Exporten in die USA. Und das wird also Chinas Wirtschaft wirklich auch möglicherweise noch stärker treffen, sogar als noch die amerikanische, auf jeden Fall stärker als die europäische im Moment. Aber es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen China und den USA. China ist keine Demokratie. Xi Jinping und seine kommunistische Partei müssen nicht auf Umfragen schauen. Sie müssen sich nicht den Wählern und Wählerinnen stellen. Und in China ist sicher die Bereitschaft zu sagen, wir sind bereit, Opfer zu bringen, damit wir Chinas Status, Position in der Welt zu dem verhelfen, was es auch in der Vergangenheit einmal hatte und verdient, ist sicher sehr stärker ausgeprägt als möglicherweise verwöhnteren amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten. Und deshalb glaube ich, dass China hier jetzt auf Härte setzen wird, vielleicht sogar politisch, auch militärisch. Also ich würde mir auch jetzt in Taiwan auch Sorgen machen, wie das jetzt dort weitergeht, wenn es wirklich zu diesem ganz großen Bruch zwischen China und den USA kommt. Und auch bei Trump sieht man eigentlich keine Anzeichen für eine Bereitschaft, hier vor China in die Knie zu gehen, wie er das auch so empfinden würde. Also das kann auch noch ganz gefährlich werden.
Du hast es vorher schon angesprochen. Die US-Amerikanerinnen und Amerikaner werden sich auf deutlich höhere Preise für Konsumgüter einstellen müssen. Wie wichtig sind denn eben die Waren aus China im Alltag in den Vereinigten Staaten?
Der amerikanische Alltag ist voll von Produkten, die in China produziert werden. Das sind Elektronikgüter, das sind Spielzeuge, das sind Kleidung im großen Ausmaß und aber auch in den verschiedenen amerikanischen Technologieprodukten auch die verschiedenen chinesischen Elemente. Dort steht dann nicht Made in China drauf, aber es ist drinnen. Auch dort, wo man glaubt, da kaufe ich ein amerikanisches Auto oder ich kaufe ein ganz anderes Produkt. Ein Bauer kauft sich einen amerikanischen Traktor und ist dann ganz erstaunt, dass der als auch um einiges teurer wird, weil entscheidende Teile davon mit diesen hohen Zöllen belegt worden sind.
Und wenn da dann Absätze zurückgehen, dann wirkt sich das ja auch wieder auf US-amerikanische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus.
Also wenn die Ökonomen mit ihren Prognosen recht haben, dann stehen die USA vor einer Rezession, dann wird die Wirtschaft schrumpfen, verbunden mit einer Inflation. Und das ist immer die allerschlechteste Kombination, weil für die amerikanische Notenbank, die Fed, die hat das Mittel in der Hand, mit ihren Zinsen können sie, indem sie die Zinsen senken, können sie die Wirtschaft ankurbeln und wenn sie die Zinsen erhöhen, können sie die Inflation dämpfen. Aber wenn beides gleichzeitig auftritt, dann gibt es kein Rezept mehr, wie man dagegen ankämpfen kann. Trump übt bereits massiven Druck auf die Fed aus, dass sie die Zinsen senken sollen, aber Wenn dann die Inflation in Gang kommt, würde das die Inflation noch weiter hinauftreiben. Wenn man da bedenkt, dass eines der Hauptgründe für Trumps Wahlsieg war, die schlechten Erfahrungen der Amerikanerinnen und Amerikaner mit der Inflation unter Biden, dann ist es schon eine Ironie, dass Trump jetzt möglicherweise seinen Wählern einen Inflationsschock versetzen wird, der den letzten noch in den Schatten stellen könnte.
Nun wird sich China ja wohl auf deutlich sinkende Absätze in den USA einstellen müssen. Könnte das umgekehrt bedeuten, dass andere Märkte, zum Beispiel auch der europäische Markt, nun bald mit sehr günstigen chinesischen Produkten fast schon überflutet werden?
Ja, also China wird sicher versuchen, wenn sie auch Überschussproduktion haben und sie haben immer wieder zu viel Kapazität aufgebaut. Und das ist auch eines der Gründe, warum China als Handelspartner so umstritten ist, weil sie, wenn sie sich entscheiden, etwas zu produzieren, zum Beispiel die Solarpaneele vor einem Jahrzehnt oder früher oder jetzt die E-Autos, dann werden so viele Fabriken gebaut und dann fehlt es auch an Absatz im eigenen Land und dann wird gedumpt in den Märkten, in den internationalen Märkten. Das könnte China jetzt auch gegenüber Europa machen, aber ich glaube, sie würden da vorsichtig sein, weil sie genau wissen, wenn sie das tun, dann werden auch die Europäer die Zäune hochziehen und sagen, nein, wir lassen uns jetzt nicht hier von China unsere eigene Industrie kaputt machen. Und es ist, glaube ich, für beide, für die EU und für China wichtig, dass man jetzt zusammenhält und hier nicht in einen neuen Handelskonflikt gerät. Ich glaube, China würde eher versuchen, über die Ankurbelung der Binnennachfrage, die Nachfrage unter Chinesinnen und Chinesen anzustoßen. Das ist etwas, was die chinesische Führung schon seit vielen Jahren auch versucht hat, sich bemüht hat, aber bisher es noch immer nicht ganz gelungen ist. Chinesen sind sehr vorsichtige Konsumenten. Sie sparen für die Altersvorsorge, für die medizinische Versorgung, die alles nicht so gut ist in China. Und ich glaube, dort wird man eher versuchen anzusetzen. Ob es gelingt, ist eine andere Frage.
Die Zölle treten ja jetzt schon nach und nach in Kraft. Merkt man denn da schon reale Folgen? Also konkret, halten da jetzt in den USA die Supermärkte schon das Nutella zurück, das ja aus Europa kommt, weil sie damit rechnen, dass das bald teurer wird? Oder wie schaut das aus?
Ja, für die meisten Produkte gibt es gewisse Lagerbestände, die sind noch unter den alten Preisen eingekauft worden. Es wird jetzt nicht sofort schlagartig alle Preise steigen. Man kann sich vorstellen, dass einerseits manche Händler sagen, naja, wenn wir jetzt einmal den Preis hinaufsetzen, können wir das rechtfertigen mit den Zöllen, auch wenn das in Wirklichkeit nur unsere Gewinne kurzfristig stärkt. Aber was man schon sieht, ist, dass gewisse auch amerikanische, zum Beispiel es gibt Autofabriken, die bereits gesagt haben, sie müssen jetzt die Produktion einstellen, weil die Lieferketten bereits brüchig werden oder brechen. Audi, der deutsche Autohersteller, ein Teil des VW-Konzerns, hat gesagt, er liefert keine Autos mehr in die USA. Also da ist jetzt etwas im Laufen, da werden einfach gewisse Produkte höchstwahrscheinlich ausbleiben und andere werden recht schnell, wird der Preis hinaufgesetzt werden und da ist eine weitere Dynamik dann da. In manchen Branchen werden die Preise nur sehr sanft steigen, weil da ist der Wettbewerb zu stark und da hat jeder Angst, dass man seinen Marktanteil verliert. Aber anderswo, wo der Wettbewerb nicht so stark ist, werden sich die Unternehmen denken, na jetzt ist die Chance, jetzt schlagen wir ordentlich drauf. Und so genau rechnet ja niemand nach, ob das jetzt wirklich durch die Zölle alleine schon gerechtfertigt ist oder nicht. Also da könnte für manche Unternehmen kurzfristig auch ein bisschen höhere Gewinne herausschauen.
Nun schauen wir aber nochmal nach Europa. Wir müssen uns ja auch nach neuen Märkten umsehen, da wir ja auch mehr in die USA exportieren als umgekehrt. Und da werden jetzt plötzlich Freihandelsabkommen wie Mercosur wieder Thema. Können uns denn solche neuen Abkommen helfen, die USA als Handelspartner zu ersetzen? Oder wird es im Endeffekt ein Pflaster auf einem offenen Bruch bleiben?
Also Mercosur ist ja schon länger ein Thema. Dieser Vertrag wurde schon seit 25 Jahren verhandelt. Er ist jetzt fertig ausgehandelt, er liegt auf dem Tisch. Aber es gibt immer noch Widerstand in einigen Staaten von Gruppen in diesen Ländern, die den Freihandel auch an sich immer in Frage stellen oder zumindest dort, wo sie selbst sich betroffen fühlen. Das sind vor allem die Bauern, wenn es um Mercosur geht. Und in der österreichischen Regierung hat sich ja schon in der letzten Bundesregierung der Nationalrat in einer gemeinsamen Entschließung gesagt, nein, wir lehnen dieses Mercosur-Abkommen ab. Aus Sicht der meisten Fachleute ist das ein Fehler. Ja, es könnte etwas mehr an landwirtschaftlichen Produkten aus Südamerika nach Europa kommen, was wiederum für die hiesigen Verbraucher ja nicht schlecht ist. Dass dann die europäischen oder auch die österreichischen Bauern hier ihre Lebensgrundlage verlieren, ist sehr unwahrscheinlich, weil die Kontingente sind begrenzt. Für die europäische Industrie aber ist es eine Chance, ihre Exporte nach Südamerika zu erhöhen. Das sind auch zum Teil auch stark wachsende Märkte. Da geht es um Maschinen und Automobil. Und deswegen war das auch wichtig, dass der österreichische, neue österreichische Wirtschaftsminister Hartmannsdorfer dann diese Ablehnung der ÖVP zum Mercosur aufgebrochen hat, diese Position, und gesagt hat, nein, wir sollten es tun. Ich glaube auch, es wäre das Richtige, aber es ist nicht klar, ob sich da auch die doch so starke oder wichtige Industrie gegen die zum Teil noch einflussreicheren und noch lauteren und noch, man könnte auch sagen, etwas starkköpfigeren Bauern mit ihrer Lobby auch durchsetzen können. Das wird noch sehr spannend werden hier in Österreich, aber auch in anderen Staaten, auch in Frankreich tobt genau der gleiche Krieg und dort sind die Bauern noch mächtiger in der Einflussnahme auf die Politik und die öffentliche Meinung. Was würde Mercosur bringen? Ja, längerfristig über mehrere Jahre sehr wohl neue Marktchancen für manche Unternehmen. Kurzfristig keinerlei Ersatz für den amerikanischen Markt und auch in der Größenordnung nicht. Aber wichtiger wäre wahrscheinlich noch, ausgenommen für Mercosur, einfach eine globale Expansion in Richtung mehr Freihandel, mehr Öffnung, auch gegenüber China. Es könnte sein, dass China als Reaktion auf Trumps Protektionismus sagt, wir sind bereit, eher unsere Märkte jetzt für die anderen zu öffnen, für die Europäer, damit wir hier als Partner bleiben können und gemeinsam eine Front gegen die USA bilden können. Andere asiatische Staaten, Indien ist ein ganz wichtiger Markt, der inzwischen in den letzten Jahren auch die Zölle deutlich abgebaut hat. Australien, Japan, da gibt es bereits Freihandelsabkommen der EU. Und sogar langfristig gibt es auch gute Chancen in Afrika. Also wenn aus diesem Trump-Schock eine stärkere Bereitschaft wächst, auch in Europa zu sagen, wir sehen, Protektionismus ist schädlich, der Freihandel hilft uns alle, setzen wir es durch, auch wenn manche Branchen davon Schaden erleiden, dann könnte das auf eine viel längere Sicht sehr wohl große wirtschaftliche Vorteile bringen. Aber für das Jahr 2025 ist das alles noch eher nur Zukunftsmusik.
Im Moment schaut es ganz so aus, als wäre Donald Trump dabei, die US-amerikanische Wirtschaft und das Handelssystem an die Wand zu fahren. Ist er noch zu stoppen?
Wer kann Trump stoppen, ist eine wichtige Frage. Es könnte der Kongress, wo die Republikanische Partei, seine Partei, eine Mehrheit haben, wenn die zum Schluss kommen, diese Politik ist selbstmörderisch, die bringt nicht nur die amerikanische Wirtschaft, die bringt auch unsere politischen Aussichten auf Wiederwahl einfach um, dass die dann einen Widerstand aufbauen und hier versuchen, Trump zumindest in seiner Politik zu zügeln. Bisher, in den ersten 80 Tagen der Präsidentschaft, ist das fast überhaupt nicht geschehen. Aber jetzt diese Zollankündigungen haben bei gewissen Politikern, die stillgeblieben sind, weil sie vor Trump und dessen Einfluss auf die Parteibasis einfach zu viel Angst haben, die haben begonnen, ein paar Worte zu sagen, einen leichten Widerstand anzudeuten, auch aus der Wirtschaft und großen Unternehmen, die zum Teil Trump sehr wohl auch öffentlich unterstützt haben und auch seinen Wahlkampf mitfinanziert haben. Gibt es kritische Stimmen? Das haben sie alle nicht erwartet, diese Art von Protektionismus, obwohl sie hätten es sich auch denken können. Also insgesamt könnte es hier, wenn diese Stimmung hier in Washington dreht, könnte Trump vielleicht zum Schluss kommen, naja, vielleicht sollte ich ein bisschen pragmatischer handeln und hier zurückstecken, in Verhandlungen treten mit all diesen Staaten, die jetzt sagen, reden wir darüber, und gewisse Abkommen, die man dann beschließen kann, wie schon in der Vergangenheit, als großen Erfolg, als Triumph zu verkaufen und sich als Sieger zu erklären und nach Hause zu gehen, wie man das so sagt. Wenn das nicht passiert, dann wird es alles viel kritischer. Dann müssten wiederum die Republikaner nicht nur sanften Einfluss nehmen auf ihren Präsidenten, sondern massiven Widerstand leisten, was sie nur am Ende eigentlich nur in Form eines neuen Impeachment-Verfahrens, eines Amtsenthebungsverfahrens machen könnten. Das ist derzeit noch überhaupt nicht in Sicht. aber wir wissen nicht, wie sich die Lage in den USA, sowohl die wirtschaftliche als auch die politische, weiterentwickeln wird. Eine so dramatische Situation, wie wir sie jetzt haben, haben die USA eigentlich seit vielen, vielen Jahrzehnten möglicherweise noch nicht erlebt.
Trotzdem gibt es ja auch meistens sowas wie Krisengewinner. Gibt es irgendjemanden, der gerade von diesem wirtschaftlichen Super-GAU profitiert?
Also wenn man sich auf die Weltlandkarte schaut, dann gibt es kaum Staaten, die da besser aussteigen jetzt aus wirtschaftlichen Gründen, weil alle handeln mit den USA. Die USA ist ein ganz wichtiger Absatzmarkt und da gibt es, kann man sagen, eigentlich auf wirtschaftlicher Sicht nur Verlierer. Ob China als politisch als Sieger aussteigt, ist eine eher wiederum eine längerfristige Perspektive. Aber wie ich auch in einem Kommentar im heutigen Standard auch geschrieben habe, es gibt ein Land, wo man sagen könnte, naja, die sind sehr wohl auch am Zerschlagen der westlich geführten Weltwirtschaftsordnung interessiert. Und das wäre Russland. Und das ist ihr Präsident Wladimir Putin, die, wenn es wirklich dieses transatlantische Bündnis nicht nur auf der Ebene der Verteidigung, der Sicherheit, sondern auch auf der Wirtschaft zusammenbricht, möglicherweise viel eher hier sein Ziel, auch in Europa eine dominante Stellung zu erringen und sowohl nicht nur die NATO, auch die EU in die Schranken zu weisen oder möglicherweise zu massiv zu schwächen, könnte ja damit auch dem deutlich näher kommen. Und das ist ein Szenario, was einem wirklich die Gänsehaut aufsteigen lässt, weil wir wissen, wie freundlich Trump gegenüber Putin ist, wie sehr sie sich mögen, wie sehr Trump auch Putins Interessen, wenn es um die Ukraine geht, wenn es um die NATO geht, verteidigt, die Positionen übernimmt und wie es auch schon seit vielen, vielen Jahren Indizien gibt und diese Indizien wieder sich neu verstärkt haben oder auch die Gerüchte darüber, dass Trump seit vielen Jahrzehnten eigentlich im Solde ursprünglich der Sowjetunion und dann jetzt Russland steht, dass er eine Art von, wie man sagt, Russian Asset ist, weil ja auch die Russen ihn über die Jahre, als er als Geschäftsmann gescheitert ist, wirtschaftlich mit Krediten aus der Patsche geholfen haben, beginnt man sich zu fragen, naja, wenn Putin davon wirklich profitiert, welche Rolle spielt er dabei? Und das ist natürlich, wäre eine Perspektive, die wirklich entsetzlich ist, wenn der amerikanische Präsident nicht die Interessen der USA, sondern eigentlich die einer verfeindeten Nuklearmacht vertritt. Wenn dieses Szenario sich irgendwie verhärten sollte, was derzeit eine reine Spekulation ist, dann würde ich ja schon erwarten, dass dann gewisse Parteifreunde sehr, sehr schnell sehr nervös werden. Und dann könnte vielleicht in der amerikanischen Politik sich die Haltung gegenüber Trump noch viel schneller drehen, als es derzeit tut. Derzeit sinken seine Umfragewerte, sie sinken von Tag zu Tag. Es ist erstmals jetzt, seit kurzem ist die Unzufriedenheit mit ihm über 50%. Aber das ist für einen Präsidenten, der 4 Jahre gewählt wird, noch kein Grund, hier deshalb nervös zu werden. Aber wir werden sehen, wie sich das auch weiterentwickelt und wie sich die amerikanische Politik damit mit diesem Präsidenten, der so ganz anders handelt als jeder andere Präsident der letzten 100 Jahre, wie die anderen Institutionen, der Kongress, die Gerichte, die öffentliche Meinung hier auf ihn reagieren werden.
Leider keine sehr optimistischen Szenarien, die wir da heute besprochen haben. Trotzdem vielen Dank, Erik Frey, für diese Einordnung.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standard unterstützen möchten, dann geht das als AbonnentIn oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag schon ab 3 Euro. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Deutschland haben sich die Union aus CDU und CSU und die SPD auf eine Regierungszusammenarbeit geeinigt. Das haben sie Mittwochmittag bekannt gegeben. Die Details sind dann in einer Pressekonferenz nach Redaktionsschluss für diesen Podcast bekannt gegeben worden. Alle Infos zur GroKo-Neuauflage bei unseren Nachbarn finden Sie aber natürlich auf derstandard.at. Zweitens. Lange ist spekuliert worden, jetzt ist es offiziell. Die ehemalige Umweltministerin Leonore Gewessler kandidiert für den Posten der Bundessprecherin der Grünen. Das kündigt Gewessler am Mittwoch in einem Social-Media-Video an. Sie wolle für eine bessere Welt kämpfen, damit nachfolgende Generationen einen intakten Planeten erben würden. Abgestimmt wird über die Nachfolge von noch Parteichef Werner Kogler dann am 29. Juni. Werner Kogler und auch die Generalsekretärin Olga Voglauer und Clubchefin Sigi Maurer unterstützen Gewesslers Kandidatur. Eine Kampfabstimmung zwischen mehreren prominenten Grünen gilt derzeit als unwahrscheinlich. Drittens, Ostern steht vor der Tür und damit auch eine gesteigerte Nachfrage nach Eiern. 60 Millionen Eier werden um das Osterfest in Österreich gefärbt und verspeist. Am Eiermarkt ist die Lage derzeit aber angespannt. Die Vogelgrippe sorgt für Lücken in der Versorgung und in den Eierregalen. Noch dazu ist die Nachfrage nach Eiern in den letzten Jahren gestiegen, allen Vegan-Trends zum Trotz. Das sorgt dafür, dass derzeit oft vor allem Bio-Eier schwer zu bekommen sind. Da hat die Anzahl an Landwirten und Landwirtinnen, die solche produzieren, zuletzt nämlich noch dazu abgenommen. Die gute Nachricht ist aber, dass sich Österreich zuletzt immer besser mit heimischen Eiern versorgt und weniger auf die Ware von Legehennen aus dem Ausland angewiesen ist. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Und wenn Sie unsere Podcasts mögen, dann freuen wir uns über Likes, Kommentare und Abos, wo auch immer Sie uns hören. Falls Sie Feedback oder Themenvorschläge haben, gern an podcast@derstandard.at. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut. Danke fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.